Irina wollte rauchen, hatte aber kein Feuer. Er wollte auch rauchen und hatte Feuer. So lernten sie sich kennen und so ist es in gewisser Weise geblieben. Er gab ihr Licht und Wärme, sie beeindruckte ihn durch ihre geheimnisvolle Attraktivität. Guntrams Frauenbild war noch weniger als sein Denken vom Nazi-Ideal geprägt. Das kleine blonde Frauchen reizte Guntram nicht. Er selbst misst 1,77, also bedeutend mehr als Friedrich der Große und Napoleon. Meine Mutter macht mit ihrer Größe das, was andere Frauen mit ihrem Alter machen. Sie schummelt nach unten. Guntram brachte seine Bekanntschaft zu Alexandra. Das war wohl die damalige Mischung aus Boutique-Hotel und Pension. Berlin, das war eine Stadt. Nicht mehr, als ich geboren wurde. Aber als Irena es kennenlernte, standen da noch viele Häuser. Sie liebte Berlin sofort und konnte später mit Hamburg nie so richtig warm werden. Guntram lud Irena ins Bristol ein, zu Austern. Die gab es also 1943 noch und vor allem ohne Marken. Irena war sicher beeindruckter, als wenn er sie zu Aschinger eingeladen hätte, wo man Erbsensuppe aß. Sie erzählt, er habe ihr nach und nach, schonend, korrektes Benehmen beigebracht, dass man zum Beispiel niemals den Teller beiseite stellt, sondern wartet, bis der Ober ihn abräumt. Nach wie vor feiern meine Eltern den 25. Mai, den Tag ihrer ersten Begegnung. Den Tag der nachgereichten Hochzeit feiern sie nicht. Am 26. Mai rief Irena Guntram an und lud ihn ein in die Scala am Nollendorfplatz. Wie das? Heiner Hill, der damals seine später berühmten Lichtprojektionen am Reichsgau-Theater in Posen ausprobierte, hatte ihr zwei Karten vermittelt. Was hatte sie mit dem? Fragt nicht, ich antworte nicht. Anschließend gingen Guntram und Irena durch den Tiergarten zu Alexandra. Guntram erinnert sich. Es knisterte schon, aber wir haben beide nichts gesagt. Von der türkischen Botschaft war offenbar auch nicht mehr die Rede. Vielleicht fand Irena einen Austernkavalier doch realistischer als ein Amerika-Visum. Mein Vater hatte sich meine Mutter damals, als es ihr überwiegend ums Überleben ging, mit dem Hinweis geködert, dass er die sicherste Branche der Welt verkörpere. Denn Kohle würden die Menschen immer brauchen. Meine Mutter glaubte ihm. Allerdings versichert sie ebenso glaubwürdig, dass sie nicht seiner Kohle, sondern seinem Charme erlegen sei. New York, in das sie über Istanbul hatte auswandern wollen, würde sie erst 13 Jahre später an Guntrams Seite kennenlernen, im Waldorf Astoria übernachten und warten, bis der Kellner den Teller wegtrug. Aber erst einmal fuhr Irena zurück nach Posen. Nun hatte sie ja eine Anlaufstelle in Berlin. Eine unmittelbare Gefahr aufzufliegen bestand nicht und sie konnte in aller Sorgfalt ihren Abgang planen. Einfach war das nicht. Jeder musste sich immerzu ausweisen können, warum er hier war und nicht woanders. Arbeitsbescheinigung, Krankmeldung, Überweisung. Jetzt kommt eine Filmszene. Guntram wollte Irena zum Zug bringen. Auf dem Potsdamer Bahnhof kam ihnen, man glaubt es nicht, Martha entgegen. Wie es der Zufall so wollte, nennt Guntram das. Er verabschiedete sich ruckartig. Die Irene war etwas verdutzt, nennt Guntram ihre Reaktion. Wir telefonierten dann öfter, es waren immer Blitzgespräche. Etwas anderes gab es nicht. Dann kam ich mal wieder nach Posen und hab ihr dann erzählt von Martha. Das ist eine ganz tolle Frau, sagte Guntram. Sie habe bloß einen Fehler, sie ist mit mir verheiratet. Ob Irena damals für diesen feinen Humor empfänglich war, ist nicht überliefert. Sie hatte nichts weiter als ihre jüdische Herkunft zuzugeben, lebensgefährlich, aber interessant. Allerdings hatte Guntram ihr das Semitische gleich angesehen, im Gegensatz zu der aufs Dinarische fixierte Lehrerin. Er sagte ihr auf den Kopf zu, »Mir ist klar, du bist eine Jüdin«, aber auch sie zuckte mit keiner Wimper. »Halb.« Ein paar Monate später war Guntram beruflich in Warschau. Da hatte er Irenas Mutter besucht. Die war entsetzt. »Mein Gott, das hat das Kind Ihnen erzählt?« »Wir hatten eben gleich volles Vertrauen zueinander. Das ist ja bis zum heutigen Tage so geblieben. Und übrigens fand ich die Frau gar nicht so schlimm, wie Irene sie immer schildert.« Der Besuch war nicht ungefährlich. Als Maria Widow Guntram durchs Treppenhaus nach unten brachte, standen polnische Widerstandskämpfer am Eingang. Maria redete auf Polnisch auf ihn ein. Er verstand natürlich kein Wort, aber kam unbeschadet auf die Straße. Irenas Situation in Posen blieb schwierig. Ihr Elektrohandel musste Konkurs anmelden und Guntram konnte ihr aus seiner privaten Situation heraus noch nicht umfassend helfen, fand er. Zunächst mal brachte er sie bei Focke Wulf in Posen unter. Alle brauchten seine Kohle, so hatte er Beziehungen zu vielen Einrichtungen. Bizarr. Irene hoffte, dass die Amerikaner nun endlich die Nazis besiegen würden, um frei zu werden, und leistete Büroarbeit in einem Unternehmen, das deutsche Militärflugzeuge herstellte und Zwangsarbeiter aus Russland, Polen und Frankreich beschäftigte. Ich bringe das immer in Verbindung mit einer Erzählung über Rauschen, das jetzt zu Russland gehört. Meine Mutter schwärmt noch manchmal von dem Badeort nahe Königsberg. Der erste Urlaub mit ihrer neuen Liebe. In einem Blumengarten pflückte eine junge Frau Malven. Sie hatte die Brüste unbedeckt. Guntram betrachtete sie möglichst unauffällig, aber sehr wohlgefällig. Irena nahm ihm das wohl übel. Ihr war schon schlecht, denn sie bekam Gelbsucht. Das wusste sie aber noch nicht. Ein breiter Sandstrand, eine erste Missstimmung. Aber einen richtigen Streit habe ich zwischen ihnen bis heute nie erlebt. Wenn ich Ostsee denke, also nicht oft, denke ich auch an einen wunderschönen Sommertag, an erste Verliebtheit, erste Eifersucht und an aufsteigende Übelkeit. Nachdem Irena 4 Wochen lang krankgeschrieben war, musste sie wieder beim Amtsarzt erscheinen, um eine Verlängerung zu erwirken. Das war ein gütiger alter Mann, der sagte: Unter normalen Umständen würde ich sie zu Hause lassen, aber wir haben Krieg, da muss jeder ran. Irena konterte: Na schön. Wenn ich dann an meinem Platz zusammenbreche und ganz und gar arbeitsunfähig werde, dann werde ich mich auf Sie berufen. Er stutzte. Sehen Sie, sagte Irena, ich habe die Schwester meiner Mutter in Berlin. Sie ist Krankenschwester. Bitte befürworten Sie meinen Umzug nach Berlin, damit ich die nötige Pflege bekomme. Kommen Sie in 1 Woche wieder, änderte der Gütige seine Meinung. In der Woche darauf war er nicht da. Stattdessen trat Irena einem jungen Schneidigen in SS-Uniform unterm Kittel gegenüber und sie wusste sofort, das wird nichts. Er untersuchte sie. Ich fühle mich sehr schwach, gab Irena an und das sagte sie auch später in Hamburg noch oft. Und dann log sie unbeirrt und nicht bittstellerisch die Geschichte von ihrer Tante in Berlin. Der junge Schneidige musterte sie, wohlwollend. Ihm gefiel diese Chuzpe. Er unterschrieb ihr die Überweisungsbescheinigung für Berlin. Auch Guntram hatte inzwischen die Skrupel gegenüber seinem Umfeld abgelegt. Martha war ja sowieso nie da. Als 1942 immer mehr Bomben auf Berlin niedergingen, mochte Martha nicht länger im stark gefährdeten Grunewald übernachten, sondern zog es vor, die Nächte in Lübben zu verbringen. Da fuhr sie jeden Abend hin. Diese mangelnde Solidarität sollte sich bitter rächen. Irena zog in den Grunewald. Herr Schönhorst war Guntrams Mann fürs Grobe auf den Kohlehalden unter den Ämtern. Er hatte zwar Guntram in schönstem Schlesisch gewarnt. Passen Sie auf, Herr Ringe, der möcht wohl eine Spionin sein. Aber gehorchte und besorgte der Geliebten seines Vorgesetzten einen staatenlosen Pass. So kam Irene Widorf zum ersten Mal in ihrem Leben zu gültigen Papieren, wie Guntram es nennt. Einmal musste sie noch nach Posen, um den Rest ihrer Sachen abzuholen. Da stand ausgerechnet der schneidige SS-Arzt in der Straßenbahn neben ihr. Und die Berliner Tante? Sie sah an seinem Blick, dass er sie erkannte, aber er sagte nichts und stieg aus. Am Tag darauf verließ sie Posen und kehrte nie mehr zurück. Aber auch Berlin wurde immer ungemütlicher. Guntram erzählt: Als ich abends vom Büro nach Hause kam, lag im Garten die Haustür. Die Fensterscheiben gingen alle flöten, aber trotzdem hat sich das Haus im Grunewald noch eine Weile gehalten, bis es dann im Februar 44 mit einer kleinen Sprengbombe zum Teufel ging. Die fiel im Garten und war nicht groß, aber die Brandbomben. Die Feuerwehr konnte gar nichts mehr machen. Die hatten sich angewöhnt, bei Willen gar nicht mehr zu kommen. Die kümmerten sich um wichtigere Gebäude und um Mietshäuser, die zu bespritzen. Wir räumten einiges auf die Straße und guckten, wie das Haus brannte. Mehr konnte man ja nicht tun. In der gleichen Nacht rief Kurt Becker an. Wir sind ausgebombt. Kann ich vielleicht Sachen zu dir bringen?« »Ja, das kannst du machen«, sagte ich. »Aber du musst dich beeilen. Mein Haus steht, schätze ich, noch 3 Stunden.« Ich bemühte mich, Fahrzeuge zu bekommen, um meine Sachen erst einmal unterzustellen, das, was ich gerettet hatte. Das war immerhin eine ganze Menge. Das haben wir auf eine Schiffsladung gebracht. Im Osten war es noch einigermaßen sicher. Da hatten die Kokswerke ein Ausweichquartier und ich habe alles die Oder entlang dorthin fahren lassen. Als die Russen kamen, ist es dann endgültig verloren gewesen. Wir sind dann nach Frohnau gezogen, in das Haus des Prokuristen Jakobsen. Er selbst war mit seiner Frau ausgewichen aufs Land. Der hat dann freundlicherweise nicht nur mich, sondern auch Irene aufgenommen. Da haben wir dann bis zu meiner Einberufung 1944 zusammengehaust. Wir hatten allerdings zusammen nur ein Bett. So eine Art Feldbett. Aber damals waren wir jung und verliebt und konnten da gut schlafen. Frohnau, ganz im Norden Berlins, ist eigentlich schon fast auf dem Lande. Und es fiel auch bis Kriegsende keine einzige Bombe dort. Blockwarts und SS-Leute gab es auch nicht. Irene war nicht mehr gefährdet. Aber die Sorge. Ich hatte gerade Nachtwache, als der Angriff auf den Tiergarten kam. Da waren natürlich auch Brandbomben auf unser Bürohaus gefallen. Ich bin rauf aufs Dach und es war ein solcher Qualm, wie dichter Nebel. Es brannte ja überall. Plötzlich war da der Rand des Daches, mitten im Schritt. Ich taumelte zurück und bin dann nur auf den Hintern gefallen. Sonst ist mir aber nichts passiert. Erst hinterher ist mir klar geworden, dass ich da genauso oder noch mehr gefährdet war als beim Eisenbahnunglück. Vorher habe Guntram eine schöne Singstimme gehabt, behauptete meine Mutter. Der Rauch der Bombennächte habe seine Stimmbänder geschädigt. Sie selbst sang nie. Aus gutem Grund. Weil ich die Töne genauso wenig halten kann wie meine Mutter, hätten meine zahlreichen Schlager andere Interpreten singen müssen, meine Texte, meine Lieder. Taten sie aber nicht. Und so bin ich auf ihnen sitzen geblieben. Ein Einzelkind, das nichts auf seine Geschwister abwälzen konnte, allerdings auch nicht von ihnen belästigt wurde. An einem Sonntag im November saßen wir über Hasenrücken mit Rotkohl und ich sagte: »Heute ist Volkstrauertag. Die Nazis nannten das Heldengedenktag.« Guntram wurde laut. »Immerhin sind 2 meiner Brüder im Krieg gefallen.« Ich schwieg diplomatisch. In gewisser Weise hatte er recht, aber nur in gewisser Weise. Arvid, der Zweitgeborene, war intelligent, aber unattraktiv und weltfremd, entnehme ich den Schilderungen. Nach seinem Jurastudium ging er, wie erwähnt, ans Kammergericht. Über sein Privatleben ist wenig bekannt. Hasso, der Zweitjüngste, berlinerte mir ins Tonbandgerät. »Einmal hatte er eine Verabredung mit der kleinen Hase, der Tochter von dem Generalleutnant Hase, den sie nachher auch umgebracht haben. Und dann ist der mit der in so ein schweres Ding gegangen, Goethe oder Schiller, wa? Ich sag noch zu dem, Mensch, dann geh doch mit der in eine Revue oder sowas, damit die ein bisschen auf Touren kommt. Aber so war der eben.« Hasso war jedenfalls nicht so. Und Generalleutnant von Hase wurde nicht, wie ich dachte, in Nürnberg verurteilt, sondern nach dem 20. Juli als Widerstandskämpfer in Plötzensee aufgehängt. Als 1938 die deutschen Truppen in die Tschechoslowakei eingefallen waren und Chamberlain und Daladier nach München kamen, um mit dem Diktator über das weitere Vorgehen zu verhandeln, sagte Arvid: »Jetzt muss der Hitler doch zurücktreten. Jetzt ist er zu weit gegangen.« Über diese Naivität war auch Guntram fassungslos, wobei er selbst aber glaubte, wenn der nach Polen aufgehört hätte, dann wären wir da vielleicht noch einigermaßen heil rausgekommen. Arvid wurde Offizier im Frankreich-Feldzug. 1941 hat er im Elsass seine Dienstwaffe auf sich gerichtet und geschossen. Es wurde dann unvermittelt eine Französin in die Familiengespräche eingeschleust, die ihn als Deutschen nicht hatte lieben dürfen. Das habe ihm das Herz gebrochen. Hassos Töchter sehen es pragmatischer. Der war schwul und das ging nicht beim Militär. Guntrams ältester Bruder Achim, Vaters Abgott, wie Guntram es formuliert hatte, war auch Jurist. Er brachte es 1940 in Frankreich als deutscher Offizier zum Verwalter des Feindvermögens und soll von den Franzosen wegen anständigen Verhaltens gelobt worden sein. Aha. Jedenfalls nach Auskunft meiner Großmutter. Obwohl Achim also ganz furchtbar beliebt war, kehrte er im August 1944 aus naheliegenden Gründen nach Berlin zurück. Die Amerikaner hatten Paris befreit. In Berlin lebte seine geschiedene Frau. Maria Rinke war seit 1936 hoch erfreut gewesen, Irmgard von Amelungsen als ihre zukünftige Schwiegertochter zu begrüßen. Betrüblicherweise war Irmgard aber die Tochter von Frau von Amelungsen aus deren erster Ehe mit einem Juden. Das Mitbringsel war nicht adoptiert worden und so trat statt des Fräulein Irmgard von Amelungsen die etwas weniger illuster klingende Pucki Meier mit Achim vor den Traualtar. Pucki war und blieb ihr Spitzname. Ich finde ihn schrecklich. Eine angestrebte Arisierung scheiterte am Vermessungsamt. Puckis Becken war zu schmal und dementsprechend kurz hielt die Ehe. Der edle Achim ließ sich von seinen Kameraden aus der Reiter-SS dazu drängen, diese Halbjüdin zu verstoßen, schon um selber im Club bleiben zu dürfen. Angeblich soll sie ein ziemlich munteres Leben geführt haben, wodurch sich die Trennung der Ehe innerhalb der Rinke-Familie beschönigen ließ. Ob arisch oder nicht, wenn der Gatte in Paris Franzosen ausraubt, muss das brave Mädel am häuslichen Herd in Berlin auf ihn warten. Andernfalls Scheidung. Doch Achim konnte von Pucki trotz seiner schlechten Vorsätze nicht lassen. Er hatte über alle nur denkbaren Beziehungen zwei Fahrkarten in den Westen ergattert, nach Bückeburg. Zum Gut derer von Amelungsen, aber, so die Überlieferung, Pucki weigerte sich noch auf dem Bauernhof Berlin zu verlassen und mit ihrem reumütigen Heimkehrer den Zug zu besteigen. Achim zerriss die beiden Fahrkarten und meldete sich freiwillig an die Ostfront. Die lag damals ein paar Kilometer vor Berlin, in Sacrow. Da liegt jetzt er. Von Vaterlandstreue redete Hasso, der dritte der vier Brüder, gern. Aber im Feld war er nie. Das hat er geschickt vermieden. Erst war er, natürlich durch Achims Protektion, Chauffeur im besetzten Paris. Als dieser Dienst nicht mehr benötigt wurde, brachte Guntram ihn über seine vielen Beziehungen in Schmalkalden unter. Die Rinke-Brüder hatten im Rahmen von Achims Hochzeitsfeierlichkeiten Puckis Lieblingscousine Vicky kennengelernt und sie wegen ihres Gebarens mit dem Ehrentitel »Die Barfrau« versehen. Trotzdem heiratete Hasso sie wenig später, wegen des Namens, behauptete Guntram. Ja, der machte schon etwas her. Victoria von Benickendorf und von Hindenburg, las sich gut auf der Anzeige. Victoria gebar Hasso zwei Töchter, die seit ihrer Heirat nicht mehr Rinke hießen. Aus der Familie meiner Mutter habe ich gar keine Verwandten. Auch Reinhold hätte sich wohl angesichts seiner vier Söhne nicht träumen lassen, dass mit seinem einzigen Enkel, mir, der Name seines Familienzweigs ausstirbt.